Herzlich willkommen zum PTA-Heute-Podcast. Mein Name ist Melissa Gößling. Ich bin Redakteurin der Online-Redaktion bei PTA-Heute und darf heute Benedikt vertreten, der leider krank ist. An dieser Stelle von uns allen, lieber Benedikt, gute Besserung. Wir hoffen, wir können dich nächste Woche wieder hier begrüßen. Aber nicht nur meine Stimme ist für euch neu. Bestimmt habt ihr auch gemerkt, dass das Intro-Jingle anders klingt. Gebt uns doch gerne mal Feedback, ob euch das gefällt. Nun wechseln wir aber zu den wirklich wichtigen Themen. Wir sprechen heute über eine neue STIKO-Empfehlung zur Indikationsimpfung gegen Gürtelrose, über das Symptom Schwindel, welche Ursachen es haben kann und was man dagegen tun kann. Dann sprechen wir noch über die richtige Anwendung von Cylometazolin bei Kindern und zum Schluss darüber, was man tun kann, wenn ein Fremdkörper verschluckt wurde. Ganz schön viel Input also, legen wir gleich mal los. Bislang lautete die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, der STIKO, dass sich standardmäßig alle Personen ab 60 Jahren gegen Gürtelrose impfen lassen sollten. Immunsupprimierte oder Menschen mit schweren Grunderkrankungen konnten bereits ab 50 Jahren eine Indikationsimpfung erhalten. Nun sprach sich die STIKO im Dezember 2025 dafür aus, den Personenkreis für die Indikationsimpfung zu erweitern. Dieser Empfehlung ist der gemeinsame Bundesausschuss gefolgt und hat die Schutzimpfungsrichtlinie angepasst. Im Wesentlichen wurde die Altersgrenze für die Indikationsimpfung herabgesetzt. Diese wird ab sofort empfohlen für Personen ab dem Alter von 18 Jahren mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer angeborenen bzw. erworbenen Immundefizienz oder infolge einer schweren Ausprägung einer chronischen Grunderkrankung wie zum Beispiel Diabetes mellitus oder einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Ausgenommen von dieser Empfehlung sind leichte oder unkomplizierte bzw. medikamentös gut kontrollierte Formen chronischer Grunderkrankungen bei Erwachsenen. An dem Impfschema hat sich im Übrigen nichts geändert. Zur Erinnerung, eine Impfserie umfasst 2 Impfdosen, die im Abstand von mindestens 2 bis 6 Monaten intramuskulär verabreicht werden. Empfohlen wird hier nur der Impfstoff Shingrix. Dieser bzw. die Impfserie mit diesem Impfstoff wird dann auch von der Krankenkasse übernommen. Häufige Nebenwirkungen bei Shingrix sind Schmerzen an der Impfstelle oder Rötungen sowie Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Fieber. Schwindel ist keine Nebenwirkung von Shingrix, aber ein Symptom von einigen Krankheiten. Deshalb sprechen wir jetzt mal darüber. Bei Schwindel kommt es zu einer gestörten Orientierung im Raum, die der Betroffene nur selbst wahrnimmt. Schwindel lässt sich auch als Scheinbewegung beschreiben. Je nachdem, wie sich der Schwindel äußert, unterscheidet man hier Dreh-, Schwank- und Liftschwindel. Auch ein Benommenheitsgefühl, Gangunsicherheiten, Gleichgewichtsstörungen sowie Übelkeit und Erbrechen treten in diesem Zusammenhang häufig auf. Doch was verursacht nun Schwindel? Viele kennen bestimmt den Schwindel, der zum Beispiel im Sommer auftritt, bei hohen Temperaturen, wenn man lange draußen war und dann auch noch wenig getrunken hat. Das ist eine eher harmlose Ursache bzw. ein harmloser Schwindel, der sich auch leicht beheben lässt, indem man etwas trinkt und in den Schatten geht und sich ausruht. Gut bekannt ist meist auch der durch Reiseübelkeit hervorgerufene Schwindel. Schwindel kann aber auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Vergiftungen, Infektionen und noch weiteren Erkrankungen auftreten. Auch psychische Ursachen sind möglich. Es ist ein sehr weites Spektrum. Ich habe jetzt auch noch lange nicht alle Ursachen aufgezählt. Diese könnt ihr gerne in unserem Artikel auf ptaheute.de nachlesen. Im Beratungsgespräch in der Apotheke gilt es also immer, direkt nachzufragen, ob ein Auslöser bekannt ist. Worauf man Patienten auch hinweisen kann, ist, dass Schwindel eine häufige Nebenwirkung vieler Arzneimittel ist. Typischerweise können Blutdrucksenker, insbesondere zu Beginn einer Behandlung, Antiepileptika, Antidepressiva und Muskelrelaxantien Schwindel verursachen. Deshalb empfiehlt es sich immer, den Kunden auch nach der aktuellen Medikation zu fragen, ob etwas neu dazugekommen ist oder ob eine Dosis umgestellt wurde. Ihr solltet den Kunden bei Schwindel direkt an den Arzt verweisen, wenn kein harmlos erscheinender Auslöser bekannt ist und Begleiterscheinungen wie Fieber, Lähmungen oder Taubheitsgefühl, Ohrgeräusche, Sehstörungen, starke Kopfschmerzen oder Ohnmachtsanfälle auftreten. Bei leichtem Schwindel ohne Begleiterscheinungen kann eine Blutdruckmessung in der Apotheke durchgeführt werden. Schwindel geht gelegentlich mit einer hypertensiven Krise, also einer Entgleisung der Blutdruckwerte, nach oben einher. In diesem Fall sollte man dem Kunden einen sofortigen Arztbesuch anraten oder in Notfällen auch den Rettungswagen rufen. Im Gegensatz dazu können niedrige Werte auf eine Hypotonie hindeuten. Niedriger Blutdruck kann bei Auftreten von Schwindel in der Selbstmedikation, zum Beispiel mit pflanzlichen Arzneimitteln, die sowas wie Weißdorn, Kampfer oder Ginkgo enthalten, behandelt werden. Außerdem sollte auch ausreichend getrunken werden. In vielen Fällen klingt der Schwindel also ab, sobald die Ursache behandelt wird oder der Auslöser beseitigt wurde. In der Selbstmedikation können unter anderem zur Vorbeugung und Behandlung der Reisekrankheit die beiden H1-Antihistaminika Dimenhydrinat oder Diphenhydramin empfohlen werden. Je nach Ursache des Schwindels werden auch verschreibungspflichtige Wirkstoffe eingesetzt. Wer sich dazu weiter belesen möchte, dem empfehle ich da auch den Artikel auf unserer Webseite. Das waren jetzt ganz schön viele Informationen. Ich hoffe, euch schwirrt noch nicht der Kopf. Wir machen nämlich jetzt gleich weiter. Vielleicht habt ihr es schon an meiner Stimme auch gehört. Ich selbst bin auch ein bisschen verschnupft und klinge nasal. Bei Schnupfen helfen uns oft Nasensprays und bei Kindern ebenso Nasentropfen und Nasensprays für Kinder. Mit dem Wirkstoff Xylometazolin gehören dann wohl zu den meistverkauften Produkten. Grund genug, dass wir uns den Wirkstoff jetzt einmal etwas näher ansehen. Xylometazolin sorgt für eine rasche Abschwellung der Nasenschleimhaut bei Schnupfen und bessert somit die Beschwerden bei einer verstopften Nase. Weiterhin wird die Substanz zur Erleichterung des Sekretabflusses bei Entzündungen der Nasennebenhöhlen sowie bei einem Katarrh des Mittelohrs in Verbindung mit Schnupfen eingesetzt. Xylometazolin gehört zur Arzneistoffgruppe der Alpha-Sympathomimetika und wirkt an Alpha-1- und Alpha-2-Rezeptoren in der Nasenschleimhaut gefäßverengend. Dadurch ziehen sich die nasalen Blutgefäße wieder zusammen und die Schleimhaut kann abschwellen. Patienten mit einer verstopften Nase können so wieder leichter durch die Nase atmen. Die Wirkung von Xylometazolin setzt innerhalb von wenigen Minuten ein und hält normalerweise zwischen 6 bis 8 Stunden an. In Abhängigkeit vom Alter des Kindes werden Nasalia mit diesem Wirkstoff in unterschiedlichen Konzentrationen und Darreichungsformen eingesetzt. Bei Kindern bis 2 Jahre werden Nasentropfen mit 0,025% Xylometazolinhydrochlorid eingesetzt. Bei Kindern zwischen 2 und 6 Jahren stehen Nasentropfen und Sprays mit 0,05% Xylometazolinhydrochlorid zur Verfügung. Und bei Kindern ab 6 Jahren Nasentropfen und Sprays mit 0,1% Xylometazolinhydrochlorid. Die Nasalia können bei Bedarf 1 bis 3 Mal täglich angewendet werden. Zwischen den einzelnen Anwendungen sollen mindestens 8 Stunden liegen. Die letzte nach Möglichkeit am Abend vor dem Einschlafen verabreicht. Die Anwendungsdauer von maximal 7 Tagen darf in allen Altersgruppen nicht überschritten werden, es sei denn, eine ärztliche Anweisung sieht eine längere Anwendungsdauer vor. Grundsätzlich sollte vor der Anwendung von Nasentropfen und Sprays die Nase des Kindes gründlich gereinigt werden. Nasentropfen für Kinder unter 2 Jahren müssen dann noch vor der ersten Anwendung vorbereitet werden. Dazu wird die Flaschenöffnung nach unten gehalten und durch Druck auf die Fingerauflage so lange gepumpt, bis ein Tropfen austritt. Nach weiteren 7 Pumpstößen ist der Tropfer dann gebrauchsfertig. Bei einer erneuten Anwendung kann das Arzneimittel dann aber sofort angewendet werden. Wie macht man das nun? Nun, Kinder sollten dazu am besten auf dem Rücken liegen und der Tropfer wird dann von oben vor das Nasenloch gehalten und ein Tropfen eingeträufelt. Dabei sollte der Tropfer nach Möglichkeit nicht das Nasenloch berühren bzw. auch nicht eingeführt werden. Nach der Anwendung wird der Kopf des Kindes dann auf die Seite gedreht, in die man gerade auch einen Tropfen verabreicht hat. Also wenn man ins linke Nasenloch eingetropft hat, dann wird der Kopf nach links gedreht, rechtes Nasenloch nach rechts drehen. So kann die Flüssigkeit auch in die oberen Nasengänge gelangen. Bei älteren Kindern kann ein Nasenspray auch im Sitzen oder Stehen angewendet werden. Durch Zurücklegen des Kopfes und Hochziehen der Flüssigkeit wird der Wirkstoff dann gut verteilt. Nach dem Gebrauch sollten Tropfen oder Nasenspray mit einem sauberen Tuch abgewischt und die Schutzkappe wieder auf die Flasche gesteckt werden. Bei der Anwendung zylometazolinhaltiger Nasalia kann es zu Brennen oder Trockenheit der Nasenschleimhaut kommen. Systemische Nebenwirkungen sind bei korrekter Dosierung normalerweise jedoch nicht zu befürchten. Worauf kann man in der Beratung noch hinweisen? Das ist euch sicherlich bekannt. Wegen der Ansteckungsgefahr sollten Nasalia nie mit anderen Personen geteilt werden. Um Verwechslungen der Produkte vorzubeugen, kann man dann die Produkte mit einem Namen beschriften. Nach einer Infektion, wenn diese ausgeheilt ist, sollten angebrochene Produkte nicht wiederverwendet werden. Damit sind wir dann auch bei unserem letzten Thema angekommen. Was kann man tun, wenn Fremdkörper verschluckt werden? Je nach Größe, Form und Material kann das Verschlucken folgenlos bleiben oder aber auch einen medizinischen Notfall darstellen. Während manche Fremdkörper also den Verdauungstrakt problemlos passieren, können andere schwere Schleimhautschäden oder innere Verletzungen verursachen. Erwachsene verschlucken sich eher beim Essen, aber auch zum Beispiel Handwerker können aus Versehen etwas verschlucken, wenn sie Schrauben oder Nägel oder dergleichen im Mund festhalten. Bei älteren Menschen können lockere Zahnprothesen zum Beispiel eine Gefahr darstellen. Und Kinder, vor allem die Kleinsten, das wissen wir bestimmt alle, erkunden die Welt gerne auch mal noch mit dem Mund, sodass da dann auch schnell was verschluckt wird. Typische Beschwerden nach dem Verschlucken eines Fremdkörpers sind Schmerzen im Hals- oder Brustbereich, ein Kloßgefühl sowie Schluckbeschwerden. Häufig treten Würgereiz oder Erbrechen auf. Bei Kindern kann eine plötzliche Essensverweigerung oder ein deutlich vermehrter Speichelfluss auffallen. Bleibt ein Fremdkörper in den Atemwegen stecken, kommt es zu Atemnot, anhaltendem Husten oder pfeifenden Atemgeräuschen. Färbt sich das Gesicht dann auch noch rot oder blau, liegt wirklich ein akuter Notfall vor, Blut im Speichel, Bluterbrechen, starke Bauchschmerzen, zunehmende Müdigkeit oder ein Kollaps sind ebenfalls Warnzeichen für Komplikationen und erfordern sofortige ärztliche Hilfe. Kann der Betroffene jedoch noch sprechen oder husten, sind die Atemwege meist nicht vollständig blockiert. Trotzdem sollte man die Situation immer ernst nehmen. Bei jeder Form von Atemnot muss unverzüglich der Rettungsdienst verständigt werden. Bis ärztliche Hilfe eintrifft, kann vorsichtig Hilfe geleistet werden, indem gezielt auf den Rücken geklopft wird. Babys werden dazu zunächst bäuchlings gelagert. Bleibt dies ohne Erfolg, werden auch sanfte Stöße auf den Brustkorb ausgeführt. Grundsätzlich hängt der Handlungsbedarf nach dem Verschlucken von Fremdkörpern davon ab, was verschluckt wurde. Kleine glatte Gegenstände wie Fruchtkerne oder Münzen passieren in der Regel den Magen-Darm ohne Komplikationen. Bei beschwerdefreien Kindern kann in diesen Fällen unter ärztlicher Kontrolle oft zunächst abgewartet werden. Besondere Vorsicht gilt bei Knopfbatterien und Magneten. Hierbei muss sofort ärztlich gehandelt werden. Viele Fremdkörper, wie schon gesagt, werden jedoch auf natürlichen Wege ausgeschieden. Wichtig ist grundsätzlich, die Situation klar einzuschätzen, richtig zu handeln und frühzeitig medizinische Hilfe einzuholen. Dann kann in der Regel Schlimmeres verhindert werden. So, mit diesem Wissen entlasse ich euch nun in die neue Woche. Ich wünsche euch noch weiterhin einen guten Start. Lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Nächste Woche begrüßt euch dann hier bestimmt wieder Benedikt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss.